Heute möchte ich mein Eingangsbuch vorstellen. Das sage ich dir von Anfang an. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens, weil er diese Zeit beschreibt, mit der wir uns beschäftigen, das heißt der Übergang zwischen der Avantgarde und der Zeit der totalitären Kultur. Und es geht im Buch über Kunst. Und zweitens, weil das Buch vor 10 Jahren erschienen ist und irgendwie von mir und von allen anderen genauso behandelt werden kann, ja, wie das Buch eines jeden anderen Autors. Gehört sozusagen schon in die Geschichte an. Ist für mich nicht mehr aktuell. Heißt Gesamtkunstwerk Stalin, also dieser Edition 88 ist schon vergriffen, aber es gibt eine neue Ausgabe, die allerdings anders aussieht, also als Teil dieser Akzentereihe. Gut. Es handelt sich im Buch um das Verhältnis zwischen der russischen Avantgarde und der Kunst der Stalinzeit, also der totalitären Kunst, wobei ich versucht habe, soweit wie nur möglich es ging, und im Konzept sowieso, von allem sozusagen spezifisch russischen Absehen. Es ging mir nur darum, dass die Sowjetunion nach der Oktoberrevolution war das einzige Land, in dem die Avantgarde an die Macht gekommen ist, für eine gewisse Zeit. Das heißt generell, es war das einzige Land, der einzige Ort, die Avantgarde zumindest versuchen konnte, das zu realisieren, was als Projekt allerdings absolut international war. Das heißt, die Besonderheit der russischen Avantgarde war bis in Grad, das war neben der, sagen wir, der Style, würde ich sagen, und der Enden des Berliner und des Pariser Dadaismus, also Duchamp, Picard. Das heißt, war sozusagen eine Avantgarde an der Zeit, ist aber rausgetreten aus dieser oppositionellen Rolle. Also wenn wir jetzt auch rückwirkend über die Avantgarde sprechen und so weiter, es fallen immer die Leute wie Worte, die Opposition, Kritik, Widerstand, Nonkonformismus und. Das heißt, das ganze Vokabular, das benutzt wird, und zu Recht ja sicherlich in der Beschreibung des Wegs der Avantgarde von damals bis heute, geht automatisch davon aus, dass die Avantgarde etwas ist, was sozusagen in ihrem gesellschaftlichen Kontext keine Macht hat und nur in einer oppositionellen Widerstandsrolle oder kritischen Rolle, jetzt politisch und sozial, agieren kann. Und das ist, wie gesagt, generell richtig, das ist aber für die russische Avantgarde nicht richtig. Und so die Untersuchung der russischen Avantgarde, der sowjetischen Avantgarde, sagen wir so, ist ja interessant, weil es nur eine Figur ist, also ein Ort ist, wie gesagt, wo wir sehen können, wie sich die Avantgarde verhält, und zwar eine typische Avantgarde verhält, wenn sie sehr nah an die Macht kommt. Und man kann also denken, dass im Grunde jede Avantgarde, also jede radikale Avantgarde der Zeit, sich genauso verhalten hätte. Und es gibt ja viele auch Beweise dafür, dass wenn die Avantgarde, also die Form von Bauhaus und so weiter, ein bisschen so an die Macht gekommen ist, also kann man schon mal, hat sie sich ungefähr so verhalten. Also in diesem Sinne ist es kein Ausnahmefall, sondern es ist nur sozusagen die Möglichkeit, gewisse Potenzialitäten, die in Avantgarde dargestellt haben, einfach sozusagen in ihrer Wirkung und Entfaltung sehen zu können. Und ich beginne das Buch mit einem Verweis auf Descartes, also auf seine Schrift, über die Methode, die ja sozusagen verstanden werden kann als der älteste Text der Moderne. Ja, der älteste Text der Moderne. Und Descartes beginnt damit, dass er sagt, es wäre wunderbar, alle historischen Städte abzureißen. Überhaupt alles, was die menschliche Zivilisation gebaut hat, abzureißen und anstelle dessen, was historisch überliefert ist, etwas Neues und Planmäßiges zu bauen, was die Menschen, die ja in diesen neuen Städten leben, dann anders erzogen werden, unter der Einfluss der anderen Eindrücke, und solche Menschen konnten auch dann anders denken. Sie wären andere Menschen, bessere Menschen. Also eigentlich wäre es gut, nach einem Plan, als man, und da gibt es eine Passage, wo er sich sehr empört zeigt, über der Wirrwarr einer historisch gewachsenen Stadt. Und sicherlich jemand, der in so einer chaotischen Stadt aufgewachsen ist, kann auch nicht ordentlich denken und kann nicht auch nicht ordentlich fühlen. Nun sagt Descartes, leider habe ich diese Macht nicht. Das ist eben diese Machtfrage. Leider habe ich diese Macht nicht, alle Städte abzureißen. Und so habe ich mich beschlossen, alle Vorurteile abzureißen, die im Gedächtnis und im Imagination der Menschen, im Denken der Menschen auch historisch sich angesammelt haben. Sozusagen unsere Innerwelt ist auch eine Stadt. Die besteht aus vielen, vielen Monumenten der kulturellen Vergangenheit. Und das Ziel der Philosophie ist, sie alle abzureißen, reinen Tisch zu machen und neu anzufangen, planmäßig eben nach einer Methode. Das heißt, sozusagen die neue Philosophie mit Descartes angefangen ist, so eine Verlegenheitslösung, ist ein gewisses Zugeständnis an die Machtlosigkeit des Einzelnen, ja, des einzelnen Denkenden, aber in einer gewissen Hoffnung, dieses Projekt, der Wiederaufbau der Welt, ja, oder Neubau der Welt, oder Neubau der Welt, wieder aufzunehmen, wenn die Möglichkeit sich bietet. Und wir müssen ja nicht vergessen, dass das erste und vielleicht eine der besten Programme der europäischen Avantgarde überhaupt war der Vorschlag von Le Corbusier, Paris abzureißen, und zwar vollständig, um anstelle Paris eine neue Stadt zu bauen, nach einem bestimmten Plan. Das heißt, dieser kartesianische Traum ist ja mit Descartes keineswegs gestorben, sondern war sozusagen unterschwellig das Projekt der Moderne und das Projekt der Avantgarde. Die Avantgarde bedeutet nichts anderes, als dieser Versuch, das Historische sozusagen auszumerzen und das Planmäßige aufzubauen, das Ordentliche, das methodologisch Gesicherte. Nun, als philosophisches Projekt ist das leicht zu verstehen, ja? Weil der Philosoph beschäftigt sich mit dem Ganzen. Ja. Der beschäftigt sich sozusagen mit dem, was sein ist, was Zeit ist, was alles ist, ja, oder das Ganze ist. Ja. Es handelt sich um das Denken. Es ist eine Reflexion über das Denken, das heißt Selbstreflexion des Denkens. Und das Denken denken wir als unendlich und absolut. Das heißt, wenn wir beginnen zu denken. Das ist ein altes Problem auch. Habe ich dieses Problem gestellt in Bezug auf, oder behandelt in Bezug auf Wittgenstein. Es ist einfach anzufangen zu denken. Ja, man setzt sich ein und beginnt zu denken. Es ist aber grundsätzlich unmöglich, aufzuhören zu denken. Ja? Das heißt, man kann zwar aufhören in dem Sinne, dass man einfach sagt, jetzt denke ich nicht mehr, sondern trinke Tee oder fahre irgendwo hin, aber das ist sozusagen keine Unterbrechung des Denkens, die mit dem Ende des Denkens zusammenfällt. Ja, ich kann zum Beispiel anfangen, indem ich mich wie Descartes hinsetze und sage, jetzt in diesem Augenblick beginne ich zu denken, und zwar ich beginne so zu denken, dass ich alles negiere, was je gedacht worden war bis dahin. Ja? Und dann beginne ich zu denken, das ist klar. In dem Sinne ist es so eine Koinzidenz zwischen meiner Zeit, meiner Existenz, also meiner realen Zeit und meiner realen Vorgang meines Lebens, also jetzt sitze ich und denke auf der einen Seite und auf der anderen Seite der Weltgeschichte. Ja? Das ist der Punkt, in dem meine persönliche Geschichte mit der Weltgeschichte identisch wird, ja? Durch diesen gemeinsamen Anfang. Ich fange dort an zu denken, wo das Denken anfängt, ja? Nicht später, nicht früher. Aber wann ende ich das Denken? Das ist das Problem. Und diese, sagen wir, getrost diese Entgrenzung des Denkens. Das Denken ist generell ein Modell der Entgrenzung, eines entgrenzten Vorgangs. Also ich habe zwar eine Grenze Richtung Anfang, eine Grenze, die aber, wie wir wissen, später von Heidegger und von Derrida und vielen anderen auch in Frage gestellt wird. Sie versuchen auch zu zeigen, dass ich diesen Anfang nicht erreichen kann. Ich kann sozusagen nicht dort anfangen, wo das Denken tatsächlich anfängt. Aber die Tatsache, dass ich nicht dort enden kann, wo das Denken endet, war immer klar. Nur das hatte aber mit Kunst nichts zu tun. Ja, im Unterschied zur Philosophie und zum Denken hat sich Kunst immer verstanden als eine endliche Tätigkeit. Erstens, weil räumliche und zeitliche Bedingungen der Kunst immer festgelegt worden sind, festgelegt waren. Also wenn ich so ein, ich weiß nicht, Leinwand habe, dann weiß ich, dass ich fertig bin an dem Augenblick, an dem diese Leinwand irgendwie bemalt ist. Sozusagen, ich kann mich zwar vertiefen irgendwo, ich kann sozusagen weitergehen in der Situation, aber ich weiß ungefähr, was es bedeutet, die Arbeit zu beenden. Das sind sozusagen die Grenzen meiner Arbeit, die sind festgelegt. Auf der anderen Seite, die Möglichkeit der Festlegung dieser Grenze wurde ja sicherlich gegeben durch das Denken über die Welt als Werk Gottes, so anfänglich. Das heißt, die Welt wurde gedacht als etwas, was so eine gewisse Grenze hat, was von Gott gemacht worden ist. Und diese Grenze der Welt war gleichzeitig auch ontologisch gesehen die Grenze der Kunst. Das heißt, das, was wir als Kreativität überhaupt denken, war, sagen wir, aufgebaut auf eine gewisse Parallelität mit dem Begehren. Ich verspüre sozusagen eine Leidenschaft und ein Begehren, befriedige dieses Begehren und dieses Begehren hört auf. Es gibt einen Anfang und es gibt ein Ende. Es gibt einen Impuls und es gibt Realisierung dieses Impulses. Dort, wo das Impuls beginnt, beginnt das Kunstwerk, wo das Impuls endet, endet das Kunstwerk. Zeitlich, räumlich ist das Kunstwerk sozial vorgegeben durch die Räume, die die Gesellschaft, die Welt überhaupt zur Verfügung stellt für das Schaffen des Kunstwerks. Das heißt, die Grenzen des Kunstwerks waren theologisch, anthropologisch vorbestimmt, im weitesten Sinne dieses Wortes. Das Einzige, was nicht vorbestimmt worden war, ist, wie gesagt, die Philosophie. Das heißt, die Reflexion war nicht festgelegt, nicht vorbestimmt. Die Reflexion konnte weiter und weiter gehen. Aber ab des Schaffens war sozusagen endlich. Und wenn man sich fragt, was die Avantgarde ist, jetzt grundsätzlich. Ich würde sagen, Avantgarde ist der Übergang zur Unendlichkeit. Ja? Und das ist die Hauptthese des Buches sozusagen zunächst einmal. Ja? Das ist ein avantgardistisches Projekt. Ist das Projekt, das keine Grenze hat. Ist die Entgrenzung des Kunstwerks. Nun, was heißt hier die Entgrenzung? Man kann das so oder so sehen. Aber es gibt sicherlich eine gewisse radikale Sichtweise, und die ist eben die, die ich verfolge, und die scheint mir interessant zu verfolgen. Warum scheint es nicht gut zu sein? Warum sind wir nicht völlig einverstanden damit, dass unsere Werke endlich sind? Ja, warum, was stört uns eigentlich? Es ist ja sehr klar, wenn wir eben mit großen philosophischen Projekten beginnen, also mit Plato, eben mit Descartes ja wiederum. Warum ich nicht einverstanden bin damit, dass meine Werke endlich sind, dass ich überhaupt aufhöre irgendwann. Weil an der Stelle, an der ich aufhöre, fangen die anderen an. Das heißt, ich bitte mein Werk, ich bitte mein Kunstwerk, das endlich ist, dem Publikum. Und das Publikum, der Betrachter, hat das Recht und sogar bis zu einem gewissen Grad die Pflicht, war auch die Möglichkeit, ein Urteil über mein Kunstwerk zu bilden. Und erst durch dieses Urteil wird sozusagen dieses Bild rechtskräftig. Ja, nicht wahr? Das heißt, zwar schaffe ich die Kunst, ich bin der Autor, ich bin aber nicht imstande, meinem Kunstwerk die absolute, die bindende, die zwingende Kraft zu verleihen, die sozusagen, die ich im Grunde beabsichtige. Nicht wahr? Wenn ich beginne, einen Text zu schreiben, wenn ich beginne, ein Kunstwerk zu machen, was will ich ja eigentlich? Ich will, dass alle sozusagen von der Bewunderung sterben, ja, sozusagen, ja. Alle sind überwältigt, ja, das ist mal, nicht wahr? Alle sind so hingerissen, so dermaßen überwältigt, dass sie fast von Sinnen sind, ja. Was heißt von Sinnen sind? Was heißt, dass sie, nicht, dass sie gut finden, dass sie es gemacht haben, ja. Weil wenn jemand gut findet, was ich gemacht habe, ist es beleidigend im Grunde, ja, nicht wahr? Es ist sicherlich besser, wenn das Publikum dich ablehnt. Wenn das Publikum dich ablehnt, dann hast du immer so ein Überlegenheitsgefühl. Ja? Ich war doch fast das Gefühl, die sind dumm, deswegen nehmen sie deine Bilder nicht zum Beispiel. Und wenn sie aber sagen, das ist gut, das ist absolut beleidigend. Das ist beleidigend, weil es bedeutet, dass der Betrachter besser ist als du. Du schreibst nur und er begutachtet dich. Das ist eine völlig unmögliche Situation, im Grunde niemand will sehen. Was man will, ist, dass, wie gesagt, der Betrachter dermaßen überwältigt ist, dass er überhaupt kein Urteil bildet. Ja, er ist hingerissen. Er ist sozusagen voll von Begeisterung. Er weint und lacht sozusagen, statt zu urteilen. Und das ist sicherlich der Grund auch, zunächst einmal für die Entwicklung, für das Projekt Philosophie. Philosophie war der erste Versuch einer völligen Autonomie des schaffenden Subjekts dadurch zu erreichen, dass dieses Schaffen unendlich wird. Da meine Reflexion absolut unendlich wird und niemals endet, ist es unmöglich, dass jemand eine Außenposition einnimmt in Bezug auf die philosophische Untersuchung oder auf die philosophische Reflexion. Indem jemand versucht, weiter zu diskutieren darüber, was ich sage, wird er zum Teil meine eigene Reflexion. Das ist sozusagen der Trick jeder philosophischen Untersuchung. Ich beginne diese Untersuchung und diese reflektive Untersuchung ist sozusagen ein stufenweise sich bildender Urteil über das, was es früher war. Macht noch jemand ein Urteil darüber? Es ist ein Teil des Prozesses. In diesem Sinne erlaubt die Philosophie keine Außenposition. Und die Frage ist, inwieweit, und das war die Frage der Avantgarde, ja, nicht wahr? Inwieweit und mit welchen Mitteln ist die Kunst imstande, auch so eine überwältigende, übersteigende Kraft, unendliche Kraft zu entwickeln, die eine Außenposition, die eine Position des Urteilenden, Nicht-Künstlers, nicht erlaubt. Und das hatte sicherlich, und zwar von Anfang an, eine politische Dimension. Malevich sagt noch, glaube ich, 1910 oder so, oder 1909, ich werde mich dem Parlament des Geschmacks nicht unterwerfen. Ja, sozusagen die Figur der parlamentarischen Demokratie und der Grund, warum die parlamentarische Demokratie vom Künstler abgelehnt wird, ist ja völlig klar. Er wird sich dem Parlament des Geschmacks nicht unterwerfen. Und er wird sich sicherlich auch dem Markt nicht unterwerfen. Im Grunde dieses Urteil des Betrachters tritt in zwei Formen auf. Als Kunstgeschichte oder als Kunstkritik, das heißt eine reflexive, in die Worte gefasste Beurteilung, oder ein Preis. Entweder ist es eine Kritik oder die Kunstmarkt und beide Medien sind miteinander verbunden. Beide Medien und beide Formen werden abgelehnt. Die einzige Möglichkeit, sich dem Urteil zu entgehen, ist der Betrachter einzubeziehen in das eigene Werk. Und das ist das Hauptverfahren der Avantgarde schlechthin. Die Einbeziehung des Betrachters ins Werk. Das ist die Geburtsstunde der Interaktivität, ja, wie man heutzutage sagt, ja, nicht wahr, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite das Ende der Kunstkritik und des Kunstmarktes, ja, im klassischen Sinn des Wortes. Was die Avantgarde von Anfang an versucht zu produzieren, ist sozusagen die Opera aperta, wie Eco sagt, das heißt das offene Kunstwerk, das in sich den Betrachter ständig einsaugt, in sich selbst impliziert und kein geschlossenes Kunstwerk, das vom Betrachter von außen beurteilt werden kann. Nur in der ersten Phase der Avantgarde, wir haben sozusagen zwei Punkte, an die sich Avantgarde orientiert, sozusagen zwei Figuren, Denkfiguren oder vielmehr Praxisfiguren, würde ich in dem Falle sagen, die sozusagen Leitfiguren für das avantgardistische Kunstwerk sind. Das ist die Technik und das Unbewusste. Und zwar, die dermaßen funktionieren oder auf diese Weise funktionieren, dass sie im Grunde als eine Struktur gedacht werden. Warum die Technik? Weil die Technik ist wie die Kunst, es technisch, gibt aber auch der Menschheit und dem Einzelnen die Möglichkeit, die Welt völlig zu verändern, und zwar in ihrem Ganzen. Ja, indem ich das Alter erfinde, und das Alter sagt meinetwegen Tatlin oder vielen anderen, unterscheiden sich in nichts von einem Kunstwerk, das ist sozusagen dieses Jahr. Ein Gegenstand, das autonom existiert, das vom Künstler, vom Techniker entworfen ist, und das sozusagen läuft. Ja, nicht wahr? Und durch diese ganze Präsenz und durch die Einbeziehung der Menschheit in die Autoindustrie oder in das Autofahren, verändert sich die Welt. Das heißt, die Welt verändert sich auch äußerlich. Es werden Autobahnen gemacht, es werden Städte umgebaut. Und zwar ohne, dass man plötzlich die Entscheidung trifft, sozusagen die Städte abzureißen. Sie werden sozusagen abgerissen und sie werden anders geplant und sie werden anders strukturiert und auch die ganze Umgebung wird anders strukturiert. Das heißt, durch die Einführung der Technik wird das Ganze der menschlichen Existenz umgestaltet. Die ganze Welt wird umgestaltet und sozusagen der Anblick der Welt wird umgestaltet. Also in der Technik sieht der Künstler die Möglichkeit oder die Chance oder das Leitbild für die eigene Tätigkeit, das heißt die Umgestaltung nicht eines rechteckigen Leinwandes. Das ist langweilig und irrelevant. Ja, sondern die Umgestaltung des Lebensraumes, in dem sein Betrachter liegt. Das ist das Ziel der radikalen Avantgarde war von Anfang an, die Bedingungen, die Lebensbedingungen des Betrachters dermaßen zu verändern, dass dieser Betrachter keine Autonomie, keine Freizone, keine Außenposition, keine eigentlich betrachtende Position mehr einnimmt und nicht mehr fähig wird zu einem Urteil. Also das ist eine Richtung. Die zweite Richtung ist sicherlich das Denken über das Unbewusste. Das gerade um die Zeit sich entwickelt. Was heißt das? Das heißt Folgendes, dass wenn ich etwas sage und wenn ich etwas zeige, es gibt zwei Arten von Wirkungen. Eine Wirkung, die ich analysieren kann, die ich bemessen kann, die ich beschreiben kann. Eine andere Wirkung ist eine Wirkung, die ich nicht fassen kann, die einfach wirkt, ohne dass ich sie überhaupt registriere. Wenn ich zum Beispiel und das hat Freud gesagt, ja, nicht wahr? Wenn ich zum Beispiel etwas sage, ich weiß nicht, die Beispiele kommen eher von Lacan und so weiter, als wir da uns gesprochen haben. Ich sage Le Toit, ja, nicht wahr? Und meine Dach, aber eigentlich ist es Du. Ja? Und diese Homonymie, ja, nicht wahr, ist auf der Ebene der Sprache, auf der Ebene der Information, auf der Ebene der bewussten Gestalten, die Gestaltung des Satzes nicht registrierbar, ist aber gerade das, was dieses Appell produziert an das unbewusste Image. Ja, was eigentlich wirkt, ist nicht das, was gesagt wird, nicht die Information, die im Satz steht, sondern diese Konnotationen, die erstens unabhängig vom Sprechenden entstehen und zweitens unabhängig von dem Empfänger entstehen, die aber sozusagen diese freischwebenden Konnotationen, die ja sich ergeben aus der Materialität der Sprache, wie gesagt, aus Medialität der Sprache, aus der spezifischen Beschaffenheit der Sprache selbst, die üben diese Wirkung auf den Betrachter, indem sie die Betrachter unterwerfen, sozusagen, und zwar direkt. Nun liest man die Texte der Frühavantgarde, also sagen wir, Kandinsky, Chlebnikov, Malevich, Mondrian und viele andere. Äh, Es ist das einzige Thema, sagen wir, das durch alle diese Schriften geht. Nehmen wir die frühesten Jahre, also 1910, 1911, als die ganze Geschichte beginnt. Zum Beispiel das geistige Ende von Kandinsky und so. Das einzige Thema ist, der Künstler muss wie ein Arzt, sagen wir wie Freud oder wie ein Philosoph oder wie ein Anthroposoph, Steiner oder so, eine Kontrolle richten über das Unbewusste. Nicht über das Bewusste, sondern über das Unbewusste. Und durch die Manipulation mit dem Unbewussten eine Wirkung auf den Betrachter erzielen, die sagen wir, unabweisbar wäre. Sozusagen der Künstler muss, wie gesagt, wie diese Pate, dieser Gottvater. Ja, der sagt, ich mache ein Angebot, das man nicht ablehnen kann. Ja? Und dann das Ziel des Künstlers ist, so ein Angebot zu machen, das der Betrachter nicht ablehnen kann. Und das ist das Ziel im Grunde der ganzen Übung. Nun, die Parallelität zwischen Bewusstsein und Unbewussten wurde aber ziemlich unmittelbar verstanden. Nämlich bei Kandinsky, bei Malevich, bei Mondrian, also wenn man diese drei nimmt zumindest, es ist ganz klar, dass das Unbewusste des Bildes ist die Kombination der Farben und Formen in Absehung des Inhalts. Kandinsky beschreibt diese Figur ganz eindeutig. Das heißt, alles was zum Inhalt gehört, zum Beispiel es wird eine Kuh auf der Wiese dargestellt, die das Gras frisst und so weiter. Also das wird verstanden als Landschaft, als Verweis auf ein idyllisches Leben irgendwo in der Provinz und. Also das alles wird reflektiert vom Betrachter. Dann kann man zum Beispiel dieses Bild vergleichen mit den anderen Bildern, die auch Kühe darstellen in verschiedenen Weisen. Man kann sagen, das ist lebendiger, das ist origineller, die Kuh sieht besser aus, schlechter aus, sozusagen idyllischer aus, nicht so idyllischer aus, landschaftlicher aus, weniger, ja, also dieses System der Vergleiche, kunsthistorische Vergleiche oder kunstkennerische Vergleiche. Die sind auch drin, die sind auch Teil des Geschäfts. Aber es gibt darüber hinaus Konstellationen der Farben und der Formen, die reine Farben und Formen sind, die gar nichts tun haben mit den Kühen und so weiter. Und das ist eigentlich das, was auf den, wenn man das alles abzieht, auch auf den Betrachter wirkt. Das heißt, die Avantgarde beginnt damit, dass sie alles das abzieht von dem Bild, was beurteilt werden kann und was tatsächlich de facto beurteilt wird, in der Hoffnung, als Effekt dieser Abziehung oder Abtragung aller, sagen wir, oberflächlichen Schichten des Bewusstseins, eine Schicht zu erreichen, die sozusagen unter diesen Schichten liegt. Und das ist die eigentliche Schicht, die ja der Künstler beherrschen soll. Diese Tätigkeit des Abtragens einer Schicht nach der anderen führt ja weiter und weiter und weiter, wie wir wissen. Ja? Und auch unterschiedliche Richtungen. Und Kandinsky führt in eine andere Richtung, Malevich in eine andere Richtung und Mondrian auch in eine dritte Richtung und so geht und weiter und weiter. Man kann ja sicherlich sagen, dass Malevich weitergegangen sind, alle anderen mit diesem schwarzen Quadrat sozusagen, dann wird alles abgetragen und muss das Schwarze bleiben. Und das Schwarze ist, und er sagt auch in seinen Texten zu diesem zu dem schwarzen Quadrat, Das ist das absolute Zeichen des Unbewussten. Das ist sozusagen das Unbewusste des Bildes schlechthin. Ja? Das ist das, was eigentlich bleibt, wenn alles, was beurteilt werden kann, angetan wird. Auf der anderen Seite hat dieses schwarze Quadrat sicherlich eine offensichtliche erotische Bedeutung. Marie sagt ja auch, das ist bei Vagina eigentlich. Dann ist es einfach Quadrat, ja, Quadrat ist auch gut bekannt, in diesem Sinne ist Redimate, wenn man will. Und inzwischen hat sich auch herausgestellt, es ist auch die anarchische Fahne. In den letzten 2 Jahren wurden viele frühere Archive geöffnet und auch zum Teil Archive, die zu tun haben mit der politischen Aktivitäten der Deutschen und der Zeit. Es stellte sich heraus, dass Malevich sehr verbunden war mit der anarchistischen Organisationen und anarchistischen Parteien bis Mitte der 20er Jahre, also als sie zum Teil auch verboten waren, und hat auch massiv publiziert in der verbotenen anarchistischen Zeitungen und Zeitschriften, zum Teil ziemlich politische Texte. Und die wurden alle erschienen mit der schwarzen Fahne, sozusagen mit Zeichen der schwarzen Fahne. Das heißt, man kann auch denken, dass das schwarze Quadrat von Malevich auch unter Umständen als die schwarze Fahne interpretiert werden kann. Nun, ist es so, kann man ja auch sagen, so weit, und dann stellt sich wieder die Frage, wie weit kann man das Gewohnte, das immer schon Beurteilte abtragen? Das heißt, kann man wirklich eine Ebene erreichen, auf der das Unbewusste des Bildes sich als reines Unbewusstes zeigt. Dass sozusagen alle gegenständliche, alle kulturelle, zeichenhafte Dispositionen nicht mehr da sind. Es ist offensichtlich, dass diese Bewegung erstens eine in sich unendliche Bewegung ist, und zweitens, was noch schlimmer ist und was eigentlich der Punkt war, an dem die Avantgarde gescheitert ist, dass diese Bewegung selbst, also die Dynamik dieser Bewegung, dem Betrachter erlaubt, ein Urteil zu bilden darüber, wie weit der Künstler gegangen ist. Das heißt, ob der Künstler radikal ist oder nicht radikal ist und inwieweit ist es neu das, was er tut. Man muss ja sehen ganz klar, was da passiert ist. Die Kunst der Avantgarde wollte von Anfang an, um sozusagen das Wort von Hans Belzin zu benutzen und viele anderen, was sie eigentlich wollte, das war das Ende der Kunstgeschichte. Und darüber schreibt ja auch Malevich und viele andere. Sie wollten so einen Sprung machen über alle Konventionen und Urteilsmöglichkeiten hinaus zu einem Punkt erreichen, der sozusagen jenseits jeder Möglichkeit der Beurteilung liegt. Und zum Beispiel dieser Sprung, der Malevich gemacht hat, wurde von ihm auch so gedacht. Ja, er sagt, an vielen Stellen weiter kann man nicht gehen. Das ist sozusagen der Endpunkt, das ist der Tod des Bildes, das ist der Punkt, der nicht überschritten werden kann. In diesem Sinne ist das Ende jeder Geschichte, inklusive Kunstgeschichte und vor allem der Kunstgeschichte. Nun aber wissen wir, dass es nicht der Fall ist, sondern die Kunstgeschichte als die Kunstgeschichte der modernen Kunst hat sich eben konstituiert als die Einschätzung dessen, wie weit der Künstler gesprungen ist. Das heißt, wir haben jetzt nicht das Modell, das klassische Modell der Beurteilung nach dem stabilen Geschmack der künstlerischen Norm, sondern nach der Neuigkeit. Und jetzt wenn der Künstler weiterspringt, als alle Flügel gesprungen sind und etwas Neues manifestiert, kann man auch nicht sagen, was ist da eigentlich passiert. Hat diese Künstler sozusagen die Grenze überschritten? Jenseits ihres möglichen geschichtlichen und geschmacklichen, wie auch immer, gestellt. Oder er hat sich einfach eingeschrieben in eine vorgeschriebene Geschichte des künstlerischen Fortschritts so, oder der künstlerischen Entwicklung, die von einem Stück zu anderen. Das heißt, wir haben sozusagen eine Projektion dieser Achse, die eigentlich die Achse war der Suche nach dem Unbewussten, die Projektion auf die Zeit. Und daraus, aus dieser Projektion entsteht die Geschichte der Kunst im 20. Jahrhundert. Das ist sozusagen die Projektion der Geschichte, der Achse Bewusstsein, das Unbewusste, das sozusagen in die Tiefe gehen soll. Ja? Aber auf die Zeitachse. Je weiter, je tiefer man sozusagen gegangen ist, desto weiter ist er gegangen im Sinne einer modernistischen Leistung. Und das bedeutet, dass der Erfolg der Moderne oder der Erfolg der Avantgarde gemessen an die Neuigkeit der Form, gemessen an die geschichtliche Bedeutung und so weiter, im Grunde der grundsätzliche und initiierende Impuls der Avantgarde verrät. Was die Avantgarde wollte, war das Transhistorische, das Transsubjektive, das Transrationale zu erreichen. Und was sie erreicht hat, war eine neue historische Stufe. Das war eben zu wenig. Chlebnikow, der Dichter war und einer der besten Theoretiker der Avantgarde, oder vielleicht der beste, der frühe Avantgarde, hat sich selbst genannt König der Zeit. Er hat gesagt, dass die ganze Welt so verteilt ist, dass der ganze König ist sozusagen, diese Welt ist der König hier über den Raum. Und der Künstler ist der König über die Zeit. Und er ist der Künstler über die Zeit, er ist der König über die Zeit, weil er Sabun erreicht. Sabun, das ist der russische Wort dafür, was dann als Lautpoesie bezeichnet wird, aber ein bisschen missverstanden wurde, auch von Schwitters missverstanden wurde. Weil diese systematische Dimension verloren ging. Sa-um bedeutet, Sa ist trans, sagen wir, und um ist ratio, das bedeutet transrational. Ja? Das eine gute Übersetzung ist transrationale Poesie, das wird immer wieder so übersetzt, das sagt. Und diese transrationale Poesie wurde folgendermaßen praktiziert. Das ist sozusagen von Schwitters nicht verstanden und deswegen ist es hier anders. Hier verlaufen. Chlebnikow hat analysiert bestehende Gedichte, immer schon bestehende Gedichte, geschichtete Dichter, und hat herausgenommen phonetische Kombinationen, die sich wiederkehren, wenn gewisse poetische Zusammenhänge sich wiederkehren. Das heißt, er wollte gewisse Konstanten freilegen, die poetische Wirkung des Verses verursachen. Das heißt, ein Vorgang ist genauso wie bei Kandinsky. Ja, Kandinsky arbeitet genauso. Er nimmt viele, viele Bilder aus der Tradition und stellt sich die Frage, welche Form- und Farbekonstellationen eine Wirkung, eine magische Wirkung auf den Betrachter ausüben. Und hat er die bestimmt, zeigt er sie in einer reinen Form, das heißt unter der Absehung des jeweiligen Sujets. Genauso hat Chlebnikow gemacht. Das war sozusagen nicht ein Singen. Übrigens, es gibt ja bei ihm so eine Parodie auf die Lauerpoesie. Er hat dann gehört, was Schwitters gemacht hat und so weiter und viele andere. die wie er gesagt hat, singen wie die Vögel. Und bei ihm ist es so Dialoge zwischen Dichter und Vögel sozusagen. Wolf versucht gerade zu bestimmen, was ein Saum ist, was sozusagen Lautpoesie. Lautpoesie ist etwas Angenehmes, was das Gehör, das was einen fasziniert und so weiter. Saum, das ist eine systematische Untersuchung der Möglichkeiten und der Materialität der Sprache, der hinter einer poetischen Wirkung steht. Das ist